Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge der ZFA Talks, der Podcast-Reihe von Springer Medizin und der Zeitschrift für Allgemeinmedizin. Mein Name ist Claudia Bayer und ich freue mich, dass Sie auch heute wieder zuhören. Dank erheblicher Fortschritte in der Neonatologie können heute viele Frühgeborene überleben und gut versorgt werden. Das hat eine neue Realität geschaffen. Zum ersten Mal gibt es Generationen von frühgeborenen Patientinnen und Patienten, die heute das mittlere und zunehmend auch das höhere Erwachsenenalter erreichen. Was bedeutet dieser schwierige Start ins Leben langfristig? Ist eine Frühgeburt vor allem eine Herausforderung der ersten Lebensmonate oder hinterlässt sie auch im weiteren Verlauf Spuren? Und vor allem, muss es Sie als Hausärztin oder Hausarzt interessieren, ob ein erwachsener Mensch früh geboren wurde oder nicht? Ich begrüße heute bei mir den Neonatologen Professor Dr. Dominik Singer. Er hat bis letztes Jahr die Sektion Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf geleitet. Aber er hat eben nicht nur den Blick auf die ganz Kleinen, sondern eben auch auf die großen, heute erwachsenen Frühchen. Hallo Herr Professor Singer, schön, dass Sie heute mein Gast sind.
Guten Tag, Frau Bayer. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir das Thema gemeinsam in einem Podcast vertiefen können.
Am Anfang mal ganz pauschal gefragt, was unterscheidet denn einen frühgeborenen Erwachsenen von einem nicht frühgeborenen Erwachsenen?
Nun, es ist so, dass man eine gewisse Vulnerabilität unterstellen muss, die vielleicht der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Gruppen sind. Zum Hintergrund der Thematik muss man verstehen, dass die Neonatologie, so wie wir sie heute kennen, so wie wir sie heute betreiben, eigentlich eine relativ junge Disziplin ist. Der entscheidende Durchbruch hat im Grunde genommen Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre stattgefunden. Damals wurde die Surfektensubstitutionstherapie des neonatalen Atemnotsyndroms eingeführt, an dem sehr kleine Frühgeborene zuvor meistens, ehrlich gesagt, eigentlich erstickt waren oder nur ausnahmsweise mit sehr aggressiver Therapie überleben konnten. Und nun, 35 Jahre später, kommen die ersten Überlebenden dieser neuen Behandlungsoption praktisch in ein mittleres Lebensalter und werden als eine Bevölkerungsgruppe, die es bisher eigentlich nie gegeben hat, auch früher oder später in den Praxen erscheinen. Ja, und wenn wir hier von Patienten reden oder von einer neuen Patientengruppe, dann bedeutet das nicht, dass wir die jetzt sozusagen krank reden wollen, darum geht es nicht. Mhm. Aber wie eingangs gesagt und wie wir noch im weiteren Verlauf besprechen werden, zeichnen sich diese Patientinnen und Patienten durch eine besondere und ernstzunehmende Vulnerabilität aus, die durch diesen besonderen anamnestischen Hintergrund bedingt ist.
Sie haben in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift für Allgemeinmedizin da auch einen sehr schönen Artikel zum Thema verfasst und darin sprechen Sie von einer Hypothek. Was meinen Sie damit?
Ja, früher war man eigentlich der Auffassung, dass das Thema Frühgeburt mit der Klinikentlassung praktisch abgeschlossen sei oder spätestens im Alter von ungefähr 2 Jahren. Weil zu diesem Zeitpunkt man feststellen kann, ob eine Patientin, ein Patient irgendwelche Major Handicaps, wie man das dann auch nennt, davongetragen hat. Also Zerebralparese, schandpflichtiger Hydrozephalus, Erblindung oder dergleichen mehr. Das betrifft übrigens von den extrem kleinen Frühgeborenen ungefähr 1/4 bis 1/3. Ja. Die übrigen hat man als mehr oder weniger gesund betrachtet. Und dann hat man dazugelernt und hat gemerkt, dass in jeder Phase der Kindheit und Jugend mit den jeweils neuen Anforderungen auch neue Überraschungen, Minor Deficits auftreten können. Das kann ein ADHS sein, das können Teilleistungsstörungen in der Schule sein, Das können psychosoziale Integrationsprobleme im jugendlichen Alter sein, alles Mögliche, was zum Teil eine erhebliche Belastung auch für die Familien trotzdem darstellen kann. Und parallel dazu hat es auch eine ganze Reihe von Forschungsarbeiten gegeben, die sich beschäftigt haben mit den sogenannten Fetal oder Neonatal Origins of Adult Disease, also den prägenden Einflüssen der perinatalen Ereignisse für das spätere Leben. Und wenn man das alles zusammennimmt, muss man schon sagen, auch wenn das vielleicht ein bisschen pathetisch klingt, dass auch Frühgeburt eine lebenslange Hypothek darstellt. Die Selbsthilfeorganisationen, die Betroffenenverbände formulieren das manchmal auch so: einmal Frühchen, immer Frühchen.
Vielleicht gehen wir da nochmal hin zu diesem Moment der frühen Geburt, um das nochmal einzuordnen, auch fürs weitere Gespräch. Ab wann spricht man denn von einer Frühgeburt? Welche Terminologie ist hier wichtig?
Ja, um die Zeitachse nochmal zu verdeutlichen, muss man sagen, dass die Schwangerschaft ja normalerweise 40 Wochen dauert, postmenstruationem, also gerechnet vom ersten Tag der letzten Regel. Und offiziell gilt man als Frühgeborenes, wenn man vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche geboren wurde. Und da gibt es eben dann nochmal eine Schallgrenze. Das ist die 30. Schwangerschaftswoche, entsprechend im Allgemeinen einem Geburtsgewicht von 1500 Gramm. Und wenn man also unterhalb der 30. oder weniger als 1500 Gramm Geburtsgewicht geboren wurde, dann war man ein sehr kleines Frühgeborenes, ein very low birth weight. Und um die Zahlen so ein bisschen zu verdeutlichen, ist es so, dass ungefähr 10% aller Neugeborenen frühgeboren sind, also vor der 37. Schwangerschaftswoche. Und davon wiederum 10%, also insgesamt etwa 1% vor der 30. Schwangerschaftswoche mit einem Geburtsgewicht von weniger als 1500 Gramm geboren werden. Bei den sehr kleinen Frühgeborenen dominieren dann die schweren Organkomplikationen, die betreffen also die Lunge, das Gehirn, den Darm, die stehen da im Vordergrund. Bei denen, die jenseits der 30. Schwangerschaftswoche mit mehr als 1500 Gramm geboren wurden, ist es eher ein Mangel an Reserven, der noch da ist. Das lässt sich meistens auch vollständig oder fast vollständig kompensieren. Allerdings haben auch diese Patienten noch ein erhöhtes Infektionsrisiko. Und wenn es dann zu Infektionen kommt, können auch Folgeschäden resultieren, sodass rein statistisch betrachtet auch diese Gruppe noch eine gewisse Risikoerhöhung zeigt.
Wenn wir jetzt zurückgehen dann ins Erwachsenenalter, wie ist denn die Daten- und Studienlage zu diesen Personen und deren Beschwerden oder Risiken? Weil das müsste ja dann auch erstmal mitwachsen mit den Betroffenen, oder?
Da haben Sie vollkommen recht. Das, was wir wissen über die Erwachsenen mit Frühgeburtsanamnese beruht eigentlich auf zwei wesentlichen Quellen. Zum einen gibt es große Geburtskohortenstudien, Longitudinalstudien, unter anderem im deutschsprachigen Raum die Bayerische Entwicklungsstudie, die schon seit ungefähr 40 Jahren läuft und die ständig Daten liefert über das Outcome der betroffenen Patientinnen und Patienten. Und zum anderen gibt es vor allen Dingen aus dem skandinavischen Raum sehr große Registerstudien, die also populationsbasiert arbeiten, die Bezug nehmen auf die zentral erfassten Gesundheitsdaten der gesamten Bevölkerung und daraus herausfiltern, ob es Abweichungen bei der betroffenen Patienten Gruppe gibt.
Nun ist es ja jetzt nicht bei diesem Thema, aber auch generell in der Medizin manchmal gar nicht leicht, dann von Risikoerhöhungen zu sprechen im direkten Kontakt mit den Patientinnen oder Patienten. Was bedeutet das denn konkret für einen auf individueller Ebene und was bedeutet das denn vielleicht auch nicht?
Ja, das ist ein sehr relevantes Problem, insbesondere bei den großen Registerstudien aus den skandinavischen Ländern, die, wie ich sagte, populationsbasiert arbeiten und zum Teil Hunderttausende oder gar Millionen von Patientendaten auswerten. Und da gibt es dann zum Beispiel Ergebnisse, dass in der Gruppe der ehemals sehr kleinen Frühgeborenen, sagen wir mal 11 von 10.000 Patienten irgendwie niereninsuffizient sind. Und in der Allgemeinbevölkerung hätte man aber nur 7 von 10.000 Niereninsuffiziente erwartet. Ja? Und daraus wird dann gefolgert und auch fundiert ausgerechnet, dass das eine signifikante Risikoerhöhung sei. Stimmt ja auch, hat für den einzelnen Patienten aber jetzt nicht direkt unmittelbare Konsequenzen, zumal man oft auch gar nicht so genau weiß, ob diese 11 jetzt wirklich neu erkrankt sind oder ob die nicht sozusagen einen Restschaden seit der Geburt schon haben. Ja? Von daher muss man also mit der Interpretation dieser Daten sehr vorsichtig sein. Und diese Daten sollten auch gerade den Betroffenen nicht irgendwie Angst machen. Man ist jetzt nicht deswegen automatisch krank, weil man mal frühgeboren war. Aber aus diesen Studien, alles in allem, ergeben sich schon ernstzunehmende Risikosignale oder Achtsamkeitssignale, Hinweise, worauf man vielleicht verstärkt achten sollte.
Aber diese Information darüber, dass jemand früh geboren war, die muss ja dann eben auch zu den Hausärztinnen und Hausärzten. Kommt die dann immer schon direkt mit oder sollte die vielleicht standardmäßig erfragt werden, weil sie vielleicht auch im ersten Moment gar nicht wichtig erscheint?
Und es macht sicher Sinn, angesichts der demografischen Entwicklung, angesichts der Tatsache, dass in Zukunft vermehrt Erwachsene mit Frühgeburtsanamnese in den Praxen erscheinen werden, diese Frage nach Frühgeburtlichkeit auch in die Anamneseerhebung oder in irgendwelche Anamnesebögen mit aufzunehmen, weil sie einfach von Relevanz ist und weil es auch ganz unterschiedliche Bewältigungsstrategien der Betroffenen gibt, mit diesem Thema umzugehen. Es gibt solche, die eigentlich davon gar nichts mehr wissen wollen, die sich fühlen wie jeder andere auch, ja, und bei denen das vielleicht eine anamnestische Information wäre, die sonst untergehen würde und die vielleicht doch es sich lohnt, einmal zu betrachten. Und dann gibt es eine andere Gruppe von Erwachsenen mit Frühgeburtsanamnese, die eher ein stärkeres Kausalitätsbedürfnis haben, alle möglichen Beschwerden mit der ehemaligen Frühgeburt in Beziehung zu bringen, auch wenn das vielleicht im Einzelfall gar nicht unbedingt so sein mag, wo man dann vielleicht eher so ein bisschen korrigierend eingreifen muss. Aber es ist sicherlich sinnvoll, die Frage nach Frühgeburt zu einem Teil der Anamneseerhebung zu machen.
Welche konkreten Informationen sind denn dann für die Anamnese wichtig? Nur Frühgeburt, ja oder nein, oder noch weitere Parameter?
Viele der Betroffenen wissen, dass sie sehr kleine Frühgeborene waren, ohne genaue Daten dazu liefern zu können, verständlicherweise. Dann kann es sich aber lohnen, doch mal bei Eltern, Großeltern nachzufragen oder vielleicht irgendwie einen alten Arztbrief herauszusuchen, wenn es den gibt. Und da wäre es wichtig, zunächst mal eine Information herauszufinden, ob die Geburt vor der 30. Schwangerschaftswoche stattgefunden hat und oder mit einem Körpergewicht, mit einem Geburtsgewicht von weniger als 1500 Gramm. Nebenbei könnte man dann, wenn man beides hat, auch noch Schwangerschaftswoche und Geburtsgewicht in Relation setzen. Mit 30 Schwangerschaftswochen wiegt man normalerweise ungefähr 1500 Gramm. Sollte jetzt ein Betroffener oder eine Betroffene mit 30 Schwangerschaftswochen geboren worden sein, aber nur 1000 Gramm gewogen haben, dann wüsste man auch gleich automatisch noch, dass die Frühgeburt wahrscheinlich bedingt war durch eine schwere intrauterine Wachstumsretardierung, was ein häufiger Grund für extreme Frühgeburten ist.
Dann schauen wir uns das doch jetzt vielleicht einfach mal konkret an, in welchen Bereichen das eben eine Rolle spielt. Was sind denn typische Defizite von Frühgeborenen, die sich eben erst vielleicht in der Jugend oder im Erwachsenenalter manifestieren? Was weiß man da?
Die Literatur nimmt ständig zu, obwohl natürlich, wie Sie richtig gesagt haben, die Patienten, die man untersucht, die Menschen, die man untersucht, jetzt eben 35, 40 sind. Also über die Ultra-Langzeitfolgen sozusagen, wie ist das später im hohen Alter mit Krebs oder Demenz oder wie auch immer, kann man eigentlich noch gar nichts sagen. Aber wie gesagt, es gibt eine anwachsende Literatur und um da so ein bisschen Ordnung reinzubringen, kann man so vier Hauptthemenfelder, vier Risikobereiche so herausdestillieren. Das ist einmal das pulmonale Risiko, dann gibt es ein metabolisches oder wie man heute auch so schön sagt, kardiorenal-metabolisches Risiko. Dann gibt es ein neurologisches oder neurosensorisch-kognitives, wenn man alle Aspekte berücksichtigen will, Risikofeld. Und zum Schluss auch psychosoziale Risiken. Das sind eigentlich so die Hauptrisikokategorien. Und nebenher gibt es auch noch so ein paar andere Aspekte, orthopädische, zahnärztliche und weitere, die aber jetzt nicht so im Mittelpunkt stehen.
Das Erste, was ich ansprechen möchte, ist eben die Lungenfunktion, das pneumologische Risiko. In welcher Form äußert sich das?
Ja, die pulmonalen Folgeerkrankungen sind eigentlich die typischen Langzeitkomplikationen von ehemals frühgeborenen Patientinnen und Patienten. Und das trifft vor allen Dingen für eine allerdings relativ große Untergruppe zu, nämlich diejenigen, die eine sogenannte bronchopulmonale Dysplasie, eine BPD, entwickelt haben. Dabei handelt es sich um eine typische Folgeerkrankung des neonatalen Atemnotsyndroms, auch wenn das mittels Surfactant erfolgreich behandelt werden konnte, entwickeln viele Frühgeborene diese BPD, diese bronchopulmonale Dysplasie, die sich zunächst mal in einem lang anhaltend erhöhten Sauerstoffbedarf äußert. Dann ist sehr typisch für diese Patientinnen und Patienten, dass sie im Säuglings- und Kleinkindesalter repetitive Krankenhausaufenthalte wegen rezidivierender obstruktiver Bronchitiden haben. Manche entwickeln dann auch tatsächlich ein veritables Asthma bronchiale. Aber bei allen bleibt eigentlich ein Befund, der inzwischen in zahlreichen Studien auch nachgewiesen wurde und der als gesichert gelten kann, nämlich eine erniedrigte 1-Sekunden-Ausatmungskapazität, FEV1. Und diese gilt als Risiko, als Vorbote, wenn man so will, einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, einer COPD. Sodass also befürchtet wird, und das zeichnet sich auch schon so ein bisschen ab, dass Betroffene vermehrt von einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung im höheren Lebensalter betroffen sein könnten.
Und das ist ein Symptom, was lebenslang bleibt oder was dann auch mit dem Erwachsenenalter eintritt?
Also früher hat man manchmal geglaubt, dass sich das auswächst. Heute hat man dazu eine etwas andere Auffassung, die sich aus dem physiologischen Alterungsprozess ergibt. Wir alle erleben ja mit dem zunehmenden Alter einen physiologischen Rückgang unserer pulmonalen Reservekapazität, wenn man das mal so sagen darf. Das merken wir aber üblicherweise im Alltag gar nicht, weil die so hoch ist, dass wir auch im hohen Alter eigentlich nicht an eine Manifestations- oder gar Dekompensationsschwelle anstoßen. Wenn man hingegen wie die Frühgeborenen mit einer ohnehin erniedrigten pulmonalen Reservekapazität ins Leben startet, auch wenn man das im Jugendalter vielleicht gar nicht merkt, auf dem Höhepunkt seiner körperlichen Leistungsfähigkeit, dann kann es sein, dass mit den physiologischen Alterungsvorgängen dann doch früher als gedacht eine kritische Schwelle erreicht wird. Und nochmals früher, wenn noch eine exogene Schadstoffbelastung, also namentlich Rauchen zum Beispiel, dazukommt. Und in der Tat hören wir aus Lungenfachkliniken, dass vermehrt solche Patienten mit einer entsprechenden Anamnese erscheinen, die also früher als gedacht dann eine schwere chronisch obstruktive Lungenerkrankung entwickeln.
Dann haben Sie das erhöhte Herz-Kreislauf-Risiko angesprochen. Was kann man denn da konkret drunter verstehen?
Ja, hier geht es insbesondere um das sogenannte metabolische Syndrom. Es ist ja seit ungefähr 20 Jahren bekannt, dass das metabolische Syndrom sehr von einer intrauterinen Prägung mitbestimmt wird. Insbesondere bei einer schweren fetalen Wachstumsretardierung, die eine häufige Ursache für eine Frühgeburt darstellt, kann der Organismus schon im Mutterleib sozusagen so auf Sparflamme geschaltet werden, man spricht auch vom Fetal Programming, dass im späteren Leben dann auch eine normale Substratzufuhr, eine normale Nahrungszufuhr wie eine Überversorgung wirkt. Das zeichnet sich dann ab durch einen Hyperinsulinismus, der früher oder später in einen veritablen Diabetes mellitus übergeht. Oftmals werden diese Patienten dann im Laufe des Erwachsenenalters auch übergewichtig, entwickeln eine Hyperlipoproteinämie. Und tatsächlich ist unter anderem in diesen großen Registerstudien gezeigt worden, dass es eine erhöhte Rate von Herzinfarkten und Schlaganfällen schon im mittleren Lebensalter in dieser speziellen Population gibt. Dazu trägt auch bei, dass die Frühgeburtlichkeit ein Risikofaktor für eine arterielle Hypertonie ist, zumindest tendenziell. Das wird erklärt durch eine erhöhte Gefäßwandsteifigkeit in Verbindung mit einer gestörten Nephronogenese. Also das ist teils vaskulär, teils renal bedingt, diese Tendenz zur arteriellen Hypertension. Und geht dann auch einher mit einer etwas erhöhten Rate an Niereninsuffizienz, die wir eben schon mit ihrer statistischen Problematik angesprochen haben.
Und dann ist ja bei Frühgeborenen auch oft das Problem, dass die Hirnreifung unterbrochen oder zumindest beeinflusst ist. Was ist denn hier bekannt? Also welche neurologischen Probleme können auftreten und vielleicht auch jenseits der Augen, die ja bei vielen Frühchen eh ein bestehendes Problem ist.
Auch hier ist es so, dass man sich früher eher auf die Major Handicaps sozusagen konzentriert hat. Also Hirnblutungen mit nachfolgendem Hydrocephalus oder Zerebralparese oder dann auch im sensorischen Bereich die Augen, die frühgeborenen Retinopathie mit einer Ablatio retinae, einer Netzhautablösung bis hin zur heute glücklicherweise extrem selten gewordenen Erblindung. All das gibt es natürlich auch immer noch. Was man aber inzwischen gelernt hat, ist, dass möglicherweise das, was hinter dem Auge passiert, im Gehirn sozusagen mindestens ebenso wichtig ist, wie das zum Beispiel kurzsichtige Auge an sich. Wir wissen nämlich heute, dass es Störungen der Signalverarbeitung gibt im Gehirn von ehemals Frühgeborenen, die möglicherweise bedingt sind durch subtile, ich würde mal sagen, Verdrahtungsstörungen, die durch die unphysiologisch frühe Geburt und durch den Aufenthalt in einer unphysiologischen Umwelt zustande kommen. Man muss ja sehen, dass bei einem sehr kleinen Frühgeborenen große Teile der Hirnentwicklung extrauterin passieren, die sonst intrauterin geschehen würden. Und da ist schon vorstellbar, dass da vielleicht das eine oder andere nicht so verdrahtet wird, wie es sollte. Jedenfalls ist das inzwischen durch funktionelle MRT-Untersuchungen nachgewiesen und ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass die betroffenen Patientinnen und Patienten immer wieder über ein Problem klagen, dass sie nämlich ihren beruflichen Herausforderungen sehr wohl nachgehen können, aber am Ende des Tages vollkommen inadäquat erschöpft sind und dann auch gar keine so wahrgenommene Reizüberflutung mehr ertragen können. Also ein Betroffener, den wir in einer Interviewstudie befragt haben, hat uns beispielsweise erzählt, dass er nach Feierabend eigentlich nicht mehr in den Supermarkt gehen kann, weil er diese akustischen und optischen Reize überhaupt nicht mehr aushält. Und dieses Phänomen wird heute dadurch erklärt, dass die betroffenen Patientinnen und Patienten offenbar vermehrte neuronale Kompensationsmechanismen aufwenden müssen, um eine durchaus normale Leistungsfähigkeit zu erreichen und das bezahlen mit einer erhöhten Erschöpfbarkeit. Das könnte zumindest ein glaubwürdiger Mechanismus sein, der hinter diesem weit verbreiteten Phänomen steckt.
Den letzten Bereich, den Sie angesprochen haben, sind psychosozial gelagerte Probleme. Was meinen Sie damit? Was kann man sich darunter vorstellen?
Nun, zunächst mal ist bekannt aus großen Statistiken, dass in der Gruppe der Frühgeborenen und namentlich der sehr kleinen Frühgeborenen die Rate an psychischen Erkrankungen erhöht ist. Also das betrifft ADHS, das betrifft Autismus-Spektrum-Störungen, das betrifft depressive Störungen. Und darüber hinaus gibt es aber ein weiteres sehr bemerkenswertes Phänomen, was auch mit einer wirklich bemerkenswerten Konsistenz in mehreren internationalen Studien nachgewiesen wurde, dass nämlich ehemals Frühgeborene signifikant seltener eigene Familien gegründet und selber Kinder bekommen haben. Dieses Phänomen kann man bis heute nur ansatzweise erklären. Ein Ansatz ist, dass viele der Betroffenen eine überprotektive Erziehung genossen haben, wenn man so will, dass sie mitunter auch wegen kleinerer motorischer und anderer Ungeschicklichkeiten frühe Mobbing-Erfahrungen gemacht haben, dass sie sich deswegen eine zurückgezogene Lebensweise sozusagen angeeignet haben, sozusagen einen gewissen sozialen Rückzug angetreten sind und dass sie deswegen möglicherweise vermehrt Probleme mit der Partnersuche und mit der Familiengründung haben. Ob das die einzige Erklärung ist, sei dahingestellt. Es gibt neuere Studien, die auch darauf hinweisen, dass möglicherweise somatisch bedingte Fertilitätsprobleme eine Rolle spielen könnten. Dass also zum Beispiel bei Frauen, die in ihrer Anamnese eben ehemals frühgeboren waren, möglicherweise die ovarielle Reserve eingeschränkt sein könnte. Darüber ist aber noch nicht das letzte Wort gesprochen. Aber der Befund ist eindeutig, eine gewisse Vereinzelung oder Vereinsamung, ein gewisser sozialer Rückzug scheint charakteristisch zu sein.
Okay, ich sehe, dieser letzte Punkt ist auch ein bisschen komplexer in der Erklärungsfindung, wobei wir bei den Punkten davor durchaus Mechanismen gesehen haben, die das erklären könnten. Eine Frage, die ich mir gestellt habe oder ich glaube, die auch viel diskutiert wird, ist, ob diese Folgen oder diese möglichen Einschränkungen später eine Folge des unreif Geborenseins sind oder eben auch der intensivmedizinischen Behandlung, die diesen Kinder eben ja auch durchlebt haben. Was können Sie dazu sagen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. In früheren Zeiten hat man tatsächlich die Folgen der Frühgeburt im Wesentlichen auf die Unreife bezogen. Und dann hat man auch hier dazu gelernt und hat gesehen, dass also zunächst mal die Umstände der Frühgeburt eine mindestens ebenso große, wenn nicht größere Bedeutung für das Outcome haben können wie die Unreife an sich. Es ist zum Beispiel ein deutlicher Unterschied, ob eine Frühgeburt zustande kommt wegen eines Amnion-Infektionssyndroms, wegen einer aufsteigenden Infektion, oder ob eine Frühgeburt notwendig wird wegen eines intrauterinen Wachstumsstillstands. Also die Ursachen, die Umstände der Frühgeburt spielen eine große Rolle. Und dann kommt natürlich das hinzu, was Sie eben auch erwähnen, die Art der Behandlung. In früheren Zeiten war die Behandlung sehr viel intensivistischer, sehr viel aggressiver. Inzwischen ist sie sehr viel sanfter geworden. Und das spielt natürlich auch eine Rolle, weil durch eine sehr intensive Beatmung und langdauernde Beatmung, wie sie früher üblich war, natürlich auch Lungenschäden aggraviert wurden. Und dann gibt es noch sozusagen die Lebensweise, die Lifestyle-Faktoren, wenn Sie so wollen, also die Ernährung, die Bewegung, die Schadstoffexposition, die auch noch eine Rolle spielen. Also die Langzeitkonsequenzen der Frühgeburtlichkeit sind zweifellos multifaktoriell bedingt, keine Frage. Aber was eigentlich alle eint und was man in allen diesen Risikofeldern findet, ist, dass ehemals Frühgeborene eine besondere Vulnerabilität gegenüber ungünstigen Umgebungseinflüssen aufweisen. Was ein anderer vielleicht gut wegstecken würde, das kann bei Frühgeborenen doch nachhaltig negative Konsequenzen zeigen.
Es wird spannend sein zu sehen, wie sich das auch vielleicht entwickelt in den kommenden Jahrzehnten, weil auch im Vergleich zu den 90ern ist ja heute die Neonatologie anders, als sie damals war. Und solche Themen wie Bonding und Mutter-Kind-Kontakt werden ja heute auch noch mal anders behandelt als früher. Glauben Sie, da wird sich vielleicht auch dadurch noch mal ein Unterschied ergeben?
Ja, das, was Sie ansprechen, ist eigentlich der häufigste Einwand gegen das, was wir jetzt hier gerade diskutiert haben. Die Neonatologie ist ja zweifelsohne deutlich sanfter geworden heutzutage als früher. Und daher gibt es die Hoffnung, dass das künftige Outcome der heutigen Frühgeborenen sehr viel besser sein wird als das heutige Outcome der damaligen Frühgeborenen. Also gibt es den Einwand, dass das, was wir hier besprechen, sozusagen ein Blick zurück in die Vergangenheit der Neonatologie ist, was vielleicht in Zukunft gar nicht mehr so gelten wird. Auf der anderen Seite mehren sich doch Studien, die zeigen, dass sowohl im somatischen als auch im psychosozialen Bereich die Folgeschäden, wenn man mal so sagen darf, nicht in dem Maße weniger geworden sind, wie man vielleicht angesichts der sanfteren Therapiestrategien hätte hoffen können. Also es scheint so zu sein, dass es manche Spätfolgen der Frühgeburtlichkeit gibt, die vielleicht doch hauptsächlich oder zumindest wesentlich durch die frühzeitige Exposition gegenüber unphysiologischen Umweltbedingungen außerhalb des Mutterleibs bedingt sind und die sich durch eine noch so sanfte Therapie auch nicht wirklich vollständig vermeiden lassen.
Also ist es wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Deswegen reden wir ja auch heute darüber. Wenn Sie zum Abschluss vielleicht noch mal zusammenfassen wollen, auch gerade im Hinblick auf Ihre hausärztlich tätigen Kolleginnen und Kollegen. Was ist Ihnen besonders wichtig? Was möchten Sie ihnen mitgeben?
Ja, ich würde den hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen eigentlich gerne zurufen, wir brauchen sie. Und zwar als Neonatologen, weil wir uns natürlich auch verantwortlich fühlen für das Langzeit-Outcome unserer ehemaligen Patientinnen und Patienten. Im Kindes- und Jugendalter wird die Begleitung und Koordination der notwendigen Maßnahmen ja seitens der Kinderärztinnen und Kinderärzte übernommen. Durch die Studien, durch die Longitudinalstudien und Registerstudien wissen wir, welches Outcome im Erwachsenenalter dann zu erwarten ist. Aber wir haben als NeonatologInnen oder PädiaterInnen ja einfach nicht die Qualifikation, die Patienten dann auch noch als Erwachsene zu behandeln oder mitzubehandeln. Das ist auch ein bisschen anders als bei den Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern. Bei denen haben wir ja auch eine ähnliche Problematik. Aber da ist es so, dass Kinderkardiologinnen und Erwachsenenkardiologinnen da zusammenarbeiten und ja sozusagen das gleiche Organ anschauen und irgendwie auch die gleiche Sprache sprechen. Und bei den Erwachsenen mit Frühgeburtsanamnese ist die Problematik aber so vielfältig und es gibt so unterschiedliche Themenbereiche, dass wir einfach erfahrene Hausärztinnen und Hausärzte brauchen, die das wieder aufgreifen, was ehemals die Kinderärztinnen und Kinderärzte geleistet haben und die Patienten eben durch das Gesundheitssystem sozusagen navigieren. Und meine Kernbotschaft wäre, wenn also eine Patientin oder ein Patient 35 oder 45 Jahre in der Praxis auftaucht und erzählt von seiner Frühgeburtlichkeit, dann ist das eben nicht eine Anekdote aus der Vergangenheit, sondern es ist ein relevanter anamnestischer Hinweis auf, und da kommen wir jetzt zurück auf das, was wir ganz zu Anfang gesagt haben, auf eine lebenslang nachwirkende Hypothek.
Das war doch ein sehr schönes Schlusswort, fasst unser Gespräch auch sehr gut zusammen. Für alle, die sich gerne noch eingehender mit diesem Thema beschäftigen möchten, den empfehle ich an dieser Stelle nochmal den Beitrag von Professor Singer in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift für Allgemeinmedizin. Sie finden den Link wie immer in den Shownotes, zusammen mit weiteren Lektüre-Tipps zum Thema, ausgewählt von der Redaktion. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Professor Dr. Dominik Singer, für dieses spannende Gespräch und diese spannende Perspektive.
Ich bedanke mich meinerseits ganz herzlich.
Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.